Ihr Lieben, wenn man eine Predigt schreibt, dann überlegt man sich zu Beginn ja auch immer so ein paar einleitende Worte, wie man euch als Gemeinde gut mit in das Thema hineinnehmen kann. Und dabei überlegt man sich natürlich zu Hause irgendwas Theoretisches, was dann auch irgendwo hinführt. Sonst wäre es eine schlechte Einleitung. Gleichzeitig sitzt man immer schon im Gottesdienst und hört natürlich alles, was bisher geschah, schon so ein bisschen unter dem Thema, unter dem man auch die Predigt vorbereitet hat. Und ich fand es heute so spannend, dass gleich zwei Sachen direkt darauf zielen, die eine viel bessere Einleitung sind, als ich sie mir hätte je ausdenken können. Zum einen, Julia, ich habe dich sehr gefühlt, als du heute Morgen hier standest, ihr alle schön geredet habt, aber kein Mensch auf Julia gehört hat und gesagt hat, hey Freunde, es geht los, übrigens ein bisschen Ruhe, weil ihr einfach so fröhlich miteinander unterwegs wart und geredet habt. Und dann das andere, bei dem schönen Kanon, den wir gesungen hatten, man wusste nicht mehr genau, wann man welcher Stimme folgen soll, weil es unterschiedliche Stimmen im Raum gab und man einfach gar nicht mehr raushören konnte, also ich hier zumindest nicht, wem folge ich denn jetzt gerade? Und genau das ist so ein bisschen das, worum es auch heute gehen wird, denn wir sind ununterbrochen irgendwelchen Stimmen ausgesetzt. Wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, dann sind da diese äußeren Stimmen, die wir ununterbrochen hören. Seien es, dass wir in Begegnung zueinander sind und dort viele Stimmen hören, seien es Stimmen von Nachrichten, von Social Media, von Werbung, von irgendwelchen Erwartungen und Situationen, die uns begegnen. Oder sei es auch diese ständige, leise Stimme in uns, diese innere Stimme, die wir alle kennen, die uns täglich begleitet, wenn wir aufwachen, wenn wir unseren Kaffee trinken, wenn wir bei der Arbeit sind, vor Entscheidungen stehen, in allen Momenten der Freude oder des Lachens oder wenn wir nachts mit Sorgen im Bett liegen. Diese innere Stimme, die uns auch nicht loslässt. Wir kennen sie alle. Und so sind wir eben verschiedenen Stimmen ausgesetzt. Äußeren Stimmen, inneren Stimmen und darin ist auch irgendwo die Stimme Gottes, die zu uns spricht. Doch manchmal ist die Frage, wie zum Beispiel von Julia, hören wir diese Stimme oder hören wir sie nicht, auch wenn sie uns direkt ansprechen sollte. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr aufgewachsen seid, aber ich kann mich noch relativ genau erinnern, es muss so, dass ich 11 oder 12 gewesen bin und ich bin von meinem Elternhaus so die Straße hochgelaufen und weiß noch, wie mir sehr bewusst wurde, dass ich in letzter Zeit so viel mit mir selber rede. Und in dem Moment, als so Preteen, wusste ich ja gar nicht, dass das normal ist, dass alle Erwachsenen ununterbrochen mit sich selber sprechen. Weil darüber sprechen wir ja nicht. Wir tun es aber alle. Und ich weiß nicht, ob Kinder auch die ganze Zeit mit sich reden, aber irgendwann wurde mir einfach bewusst, dass da kontinuierlich eine Stimme ist in mir und dass ich sozusagen den ganzen Tag mit mir selber spreche. Damals habe ich mit niemandem darüber gesprochen, weil ich eben nicht wusste, ist es normal, ist es nicht normal. Zur Not wollte ich ja nicht als nicht normal gelten und dachte, ich behalte diese Gedanken einfach mal für mich. Bis heute. Ihr seid die Ersten, mit denen ich das geteilt habe. Mittlerweile weiß ich ja auch, dass es normal ist. Und so sind wir einfach ab einem gewissen Entwicklungsprozess ununterbrochen mit uns selbst im Gespräch. Und ich weiß nicht, wie eure innere Stimme so drauf ist. Wenn man neue Studien liest, dann haben wir Menschen ca. 6200 Gedanken an einem einzigen Tag. Wenn man das ein bisschen googelt, dann gehen diese Zahlen weit auseinander. Es können auch bis zu 600, bis zu 60.000 und bis zu 100.000 Gedanken am Tag sein. Doch so die Qualität der Gedanken reduziert sich höchstwahrscheinlich auf ca. 6200 Gedanken. Was ich immer noch eine ziemliche Menge finde. Und unsere innere Stimme ist also sehr gesprächsfreudig. Doch wie viele dieser Gedanken denken wir bewusst? Es sind ehrlicherweise die wenigsten. Und trotzdem beschäftigen uns unsere Gedanken den ganzen Tag. Und wenn man dann diese Studien weiterliest, dann kommt dabei raus, dass die Qualität unserer Gedanken nicht unbedingt die beste ist. Denn das, was wir heute denken, hat so fast 80% mit dem zu tun, was wir gestern erlebt haben. Wir denken dabei sehr oft in Schleifen. Manche Gedanken kommen uns einfach immer und immer und immer wieder. Wir sind auch in unseren Gedanken Gewohnheitstiere. Manche der Gedanken, die in uns hineinkommen oder uns irgendwo kommen, sind neutral. Der allergrößte Teil davon ist negativ und nur 3% unserer Gedanken sind positiv. Das hat mich richtig schockiert, als ich dachte, wow, 3%, das ist richtig wenig. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, was das von 6200 ist, aber es ist wenig. Und wir denken also überwiegend negativ. Wir sind sehr grübelnde Menschen, innerlich vielleicht auch irgendwo missgestimmt, ängstlich oder pessimistisch. Und leben gedanklich häufig in dem, was eben passieren könnte, was aber in den seltensten Fällen passiert. Und so ist diese innere Stimme häufig auch keine freundliche Stimme. Wenn wir uns mal bewusst zuhören, dann ist die Stimme in uns häufig sehr verurteilend und oftmals auch sehr niedermachend. Und so, wie wir mit uns selber reden, würden wir niemals mit irgendeinem anderen Menschen sprechen. Nicht so negativ. Wir würden so, wie wir mit uns sprechen, nicht mit Menschen sprechen, die wir lieben, nicht mit unseren Kindern, auf gar keinen Fall. Und auch sogar nicht mal mit Menschen, die wir gar nicht leiden können, weil diese Stimme einfach so negativ ist teilweise. Doch zu uns selbst, da ist es gar kein Problem. Wir sprechen häufig ebenso negativ mit uns. Und das Spannende ist, dass diese Gedanken meistens ja auch einfach sehr ungefiltert in uns hineinkommen. Dadurch, weil wir eben nicht bewusst die ganze Zeit denken, sondern die Gedanken kommen und sie gehen auch wieder, aber sie kommen so ungefiltert in uns hinein, machen aber trotzdem ununterbrochen irgendwas mit uns. Und in der Vorbereitung dachte ich mir, dass es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass wir nicht so viel bewusst denken, denn ich will mit so viel Negativität eigentlich gar nicht den ganzen Tag konfrontiert sein, sondern mich eigentlich eher auf das Positive konzentrieren und fokussieren. Doch wie hängt dieses ganze Thema dieser vielen Stimmen in uns herum jetzt eben auch mit dem Thema zusammen, um das es heute geht, nämlich die Stimme Gottes? Wie hängt es zusammen, dass unsere Gedanken mit dem Hören von Gott zusammenhängen? Und ich bin ziemlich sicher, dass viele von uns, viele von euch leise beten. Und leise, damit meine ich nicht, dass wir irgendwie anfangen zu flüstern, mit Gott nur noch flüstern sprechen, sondern dass wir leise in unserem Kopf beten. Wer von euch betet überwiegend leise? Ich kann mich da einreihen, ich auch. Auch wenn ich häufig den Tipp weitergebe, dass wir laut beten sollten, weil wir uns dann auch selber hören. Ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich bete selber auch sehr viel leise. Und dieses leise Beten findet ja dann in unserem Kopf statt, in unseren Gedanken. Und auch wenn es um das Thema Hören geht, Gott zu hören, dann findet das ja häufig auch eben leise in unserem Kopf, in unseren Gedanken statt. Da ist ein Bibelvers, der irgendwo in meinen Sinn kommt, da ist ein Gedanke, der plötzlich auftaucht. Vielleicht habe ich einen Eindruck während einer Begegnung oder auch irgendeinen Impuls, der mich nicht mehr loslässt. Und bei dieser ganzen Thematik scheint es also überhaupt gar kein Wunder zu sein, dass uns die Bibel an verschiedensten Stellen immer wieder auffordert, dass wir unsere Gedanken prüfen sollen und dass wir auch unser Herz prüfen sollen. Denn aus dem biblischen Menschenbild entspringen aus unserem Herzen genauso Gedanken, Sehnsüchte und Wünsche. Und so ist es wahrscheinlich allerhöchste Zeit, dass wir lernen, uns Gedanken um unsere Gedanken zu machen. Denn alles, was wir denken, hat in irgendeiner Art und Weise auch Konsequenzen. Konsequenzen, wenn wir weiter darüber nachdenken, Konsequenzen auch in unseren Gefühlen, in unseren Sichtweisen auf die Welt und dann nachher auch in unseren Taten. Wenn ich sage, was die Bibel dazu uns auffordert, habe ich uns ein paar Beispiele mitgebracht. Da ist zum Beispiel Sprüche 4,23. Mehr als alles andere aber, achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Und auch im Neuen Testament, der 2. Korinther 10. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und auch die Jahreslosung steht in diesem Kontext, dass wir alles prüfen sollen und das Gute sollen wir behalten oder wir sollen es annehmen. Und wenn es nun darum geht, in diesen vielen Stimmen, die uns täglich begleiten, sei es von außen, sei es von innen, dass es darum geht, die Stimme Gottes zu identifizieren, dann hilft es häufig oder hilft es, von der Bibel her abzuleiten, wie denn diese Stimme Gottes überhaupt ist, um sie erkennen zu können. Welchen Charakter hat sie und worin gibt sie uns damit Hinweise, ob ich die Stimme Gottes in meinen Gedanken höre und ob das ein Gedanke ist, der von Gott kommt, der mir in meinem Kopf nachgeht. Und unter anderem hilft uns hierin der Kontext der Jahreslosung, wenn es darum geht, herauszuhören, wie ist denn die Stimme Gottes. Und ich will den Text gar nicht ganz vorlesen, sondern ich habe einfach nur ein paar Schlagworte markiert. In dem gesamten Kontext geht es eigentlich darum, wie wir uns als Christen in Gemeinde gegenseitig begegnen sollen. Wir sollen uns zum Beispiel zurechtweisen. Wir sollen Frieden untereinander halten. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir sollen uns gegenseitig in unserer Schwäche helfen. Wir sollen Geduld miteinander haben. Und wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten. Wir sollen Menschen Gutes tun. Wir sollen uns freuen an allem, was geschieht. Wir sollen uns durch nichts vom Gebet abbringen lassen und auch Gott danken. Das sind jetzt Aufforderungen, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber da wir als Gemeinde ja immer auch ein Spiegelbild von Gott sind, glaube ich, lässt sich daraus auch ableiten, wie die Stimme Gottes zu uns selber ist. So wie wir hier uns zum Beispiel gegenseitig ermutigen sollen, so können wir ableiten, dass Gott uns auch ermutigen wird. Also dass seine Stimme keine niedermachende Stimme ist, sondern immer eine ermutigende Stimme ist. Oder wenn wir zum Beispiel den Gedanken haben, ganz platt, du sollst nicht mehr beten. Könnte ich anhand dieses Textes sagen, nee, Gott fordert dazu auf, dass wir die ganze Zeit unablässig beten sollen. Dieser Gedanke kann also kein Gedanke Gottes sein. Als Beispiel. Oder wenn wir eine Stimme hören, die sehr hektisch ist, die sehr überstürzend zu uns spricht, dann könnte ich mir auch hiervon ableiten, dass Gott ein Gott der Geduld ist. Dass es wahrscheinlich nicht so diese drängende und pushende Stimme ist, die jetzt sofort irgendetwas entscheiden muss, sondern dass mir Gott mit einer geduldigen und freundlichen Stimme begegnet. Und gerade da, wo wir auch einen Lebensstil entwickeln wollen, der mit dem Sprechen Gottes rechnet, ist es grundsätzlich erstmal wichtig wahrzunehmen, dass Gottes Reden nicht zufällig ist und auch nicht willkürlich, sondern dass Gott mit seinem Sprechen immer gute Pläne verfolgt. Und so ist die Stimme Gottes immer eine lebensfördernde Stimme. Sie ist immer eine Stimme der Heilung, der Versöhnung, der Freiheit und auch der Liebe. Und sie führt uns immer mehr zu Jesus hin, zu dem, was Jesus gelehrt hat, wie er gelebt hat, wie er auch geliebt hat. Und die Stimme steht dabei immer im Einklang mit dem, was sich in der Bibel offenbart. Sie ist also nicht verwirrend, sondern sie beruhigt uns, sie klärt auf und gibt uns auch Kraft. Und ich finde es so spannend, was du vorhin erzählt hast, Julia, dass das nicht immer heißt, dass es mir sofort so ein wohliges Gefühl ums Herz ist. Sondern so wie du mit deiner Angst auch kämpfen musstest, darin die Stimme Gottes gehört hast, so ist es auch beim Reden Gottes, wenn er uns zum Beispiel zur Umkehr auffordert, wenn er uns zur Korrektur herausfordert, wenn er uns irgendetwas klar macht, dass das, wie wir zum Beispiel leben, nicht im Einklang steht mit dem, was er für uns Gutes hat. Dann ist es im ersten Moment keine angenehme Stimme, die mir das sagt. Aber am Ende dieses Prozesses, wenn ich mich darauf einlasse, steht immer dieses Lebensfördernde, was Gott eigentlich möchte. Und mit lebensfördernd meine ich etwas Heilsames oder dass darin zum Beispiel die Frucht des Geistes in mir größer wird. Zum Beispiel, dass es Liebe fördert, Freude, Geduld, Freundlichkeit oder eben Selbstbeherrschung. Doch die Freundlichkeit Gottes bedeutet im Umkehrschluss eben nicht automatisch, dass alles, was irgendwie freundlich klingt, auch immer gleich Gott sein muss. Zum Beispiel unsere Gefühle, Wünsche oder Gewohnheiten oder auch äußere Stimmen können manchmal sehr, sehr ähnlich klingen und mich dahin auch ein bisschen bewegen, was ich für mich selber möchte. Es kann aber sein, dass es eben nicht die Stimme Gottes ist, weshalb eben die Unterscheidung und die Prüfung so wichtig ist. Und es ist spannend, da gab es einen Professor in Amerika, also einen Theologieprofessor, der hat zu Vorlesungsbeginn immer seine Studenten einen Fragebogen füllen lassen. Ein Fragebogen, wie sie sich selber einschätzen, was sie gerne machen, wie sie zu welchen Themen stehen. Den hat er abgeben lassen und hat einen Fragebogen machen lassen, wie die Studierenden denken, dass Gott ist. Dann hat er die Fragebögen übereinander gelegt und es ist auffallend, dass so wie wir sind, so stellen wir uns Gott vor. Sprich, wir kackeiern uns manchmal auch so ein bisschen selber in dem, was ich gut finde, ja, das muss Gott bestimmt auch gut finden, oder das, was ich gerne mache, ja, was sollte Gott dagegen haben? Und da ist es manchmal nämlich so ein bisschen, dass uns unsere innere Stimme in eine Richtung führen möchte, die manchmal vielleicht aber gar nicht so sehr die Richtung Gottes ist. Und daher ist es so wichtig, dass wir prüfen, dass wir unterscheiden dürfen, hey, bin ich das gerade, ist es Gott und wie passt das alles zusammen? Und das Schöne an der Jahreslosung ist ja, dass wir aufgefordert sind zu prüfen und dass dahinter steckt, dass Gott und Paulus uns für fähig halten, prüfen zu können. Dass es uns Gott zutraut, dass wir seine Stimme erkennen können. Und mir ist sehr wichtig zu sagen, dass jetzt in all dem nicht steht, dass ich jetzt ununterbrochen mir selbst, Gott oder auch anderen die ganze Zeit nur noch misstrauisch gegenüber bin, um zu denken, oh, ist das jetzt Gott oder ist das nicht Gott, bin ich das? Sondern darin zu sehen, dass Gott uns einlädt, in eine Glaubensreife zu kommen, indem wir Fragen stellen, indem wir uns auch Gedanken in uns selber stellen und uns auch von außen fragen lassen. Und dass wir so einfach zu einem mündigeren Glauben kommen und zu einem Verantwortlichen hören. Und dann steht am Ende der Jahreslosung ja auch, dass es etwas Gutes zu finden gibt. Wir sollen uns aufmachen, prüfen und das Gute behalten. Sprich, wir dürfen mit dieser Offenheit unterwegs sein, dass sich etwas Gutes finden lässt, was wir am Ende finden können. Doch wie kann das Ganze nun praktisch aussehen? Dazu kommen wir gleich erst. Wenn wir genau lesen, dann steht dort, prüft alles. Und dieses Prüfen steht im Plural. Plural bedeutet immer, dass wir aufgefordert sind, nicht alleine zu prüfen. Wenn wir zum Beispiel das Neue Testament lesen, Jesus hat seine Jünger immer mindestens zu zweit ausgesandt, dass sie den Situationen nicht alleine begegnen müssen. Und wie viel mehr dürfen wir das auch als ein Prinzip nehmen, wenn es darum geht, dass wir etwas prüfen sollen? Wir sind nicht alleine in die Nachfolge Jesu gestellt. Nachfolge Jesu ist kein Einzelsport, sondern wir sind hier in eine Gemeinschaft gestellt, in eine Gemeinschaft von Glaubensgeschwistern. Und wenn wir uns also nicht sicher sind, ob dieser Gedanke von Gott ist oder nicht, dann ist es immer gut, diesen Gedanken mitzunehmen, mit einem Gegenüber prüfen zu können. Sei es zum Beispiel der Ehepartner, sei es der Hauskreis, sei es einer Person, der du vertraust. Denn wir Menschen sind geprägt auch von blinden Flecken, von Dingen, die wir in unserem eigenen Leben gar nicht mehr sehen und wahrnehmen können. Wir sind alle irgendwo aufgewachsen, darin sind wir auch alle irgendwo mal verletzt worden. Wir haben Vorurteile, wir haben Ängste, wir haben Wünsche, wir haben Sehnsüchte. Wir Menschen sind richtig komplexe Wesen. Und das kann uns eben manchmal auch in ein Gottesbild führen, das mit dem Gottesbild der Bibel nicht ganz so viel zu tun hat, weil es eben mehr von meinen Wünschen widerspiegelt, als das, was Gott irgendwie haben möchte. Und da ist es so gut, mit gläubigen Menschen unterwegs zu sein, die in der Bibel unterwegs sind, die selber Menschen des Gebetes sind, die mich aber auch zu einem Stück weit gut kennen und von mir auch die Erlaubnis haben, nachzufragen, mich auch ein Stück weit in Frage stellen zu dürfen und meine eigenen Motivationen auch zu hinterfragen. Und praktisch heißt es, wenn wir so einen inneren Impuls haben, dass wir den mit jemandem besprechen, dass wir uns auf den Weg machen, auf die Suche machen und eben auch Mut haben, das auszusprechen und uns auch hinterfragen zu lassen. Und das ist nicht immer ein einfacher Prozess, weil wir uns selber auch reflektieren müssen, in Frage stellen lassen. Aber wie gesagt, am Ende steht immer, dass es sich etwas Gutes finden lässt. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, dafür habe ich euch den sogenannten ABC-Test mitgebracht. Das ist kein Erstklässler-Test, von wegen haben wir die ersten drei Buchstaben geschafft. Es ist auch nicht der Test für atomare, biologische und chemische Waffen, sondern der Test, um herauszufinden, ob diese Gedanken, dieser Impuls Gott ist oder ob ich das bin. Da steht ganz zu Beginn A für aufbauend. Baut der Gedanke, den ich prüfen möchte, auf? Das ist schon so die erste Eingangsstelle. Wenn es etwas total Niederschmetterndes ist, kann ich mir sehr sicher sein, dass das kein Gedanke von Gott ist. Fördert dieser Gedanke Leben? Fördert er Vertrauen, Mut und Hoffnung im Sinne von Gott? Baut dieser Gedanke Beziehung zu Jesus auf? Und wie wir bereits gehört haben, auch im Kontext der Jahreslosung, ist es etwas Ermutigendes? Ist es etwas, was Frieden stiftet zum Beispiel? Und auch hier wieder diese Ermahnung, dass wir aufpassen müssen, dass nicht alles, was jetzt irgendwie angenehm klingt, immer gleich richtig ist. Sondern manchmal baut Gott eben auch durch Ermahnung auf oder weil er eine harte Wahrheit ausspricht, die aber eigentlich im nächsten Schritt zur Heilung und zur Korrektur aufrufen möchte. Doch das Entscheidende ist, steht am Ziel des Gedankens Leben im Sinne von Gott. B, wie die Bibel. Steht das, was ich wahrnehme und prüfe, im Einklang mit der Schrift Gottes und dem Wesen Gottes, wie es sich in Jesus zeigt? Und dabei werden wir schnell die Erfahrung machen, dass viele konkrete Fragen, die wir heute haben, nicht konkret in der Bibel stehen. Damals gab es kein Social Media. Wenn ich jetzt also den Gedanken habe von Gott, du surfst viel zu viel im Internet, werde ich darin keine Antwort in der Bibel finden. Aber ich werde Prinzipien, Muster und das Wesen von Gott in der Bibel finden, das ich auch heute noch auf Fragen und Anfragen meiner Zeit legen kann, um dann zu einer Antwort zu kommen. Und gerade hier finde ich es sehr, sehr wichtig, begleitende Personen zu haben, die schon mehr Lebenserfahrung haben als ich selber, die auch mehr Glaubenserfahrung haben als ich selber und die eben auch im Wort Gottes unterwegs sind und darin Hilfestellung leisten können. Denn manchmal finde ich es, dass wir auch den Fehler begehen und einfach sehr platt sagen, ja, schau in der Bibel. Dass wir oft aber gar nicht wissen, ja, wie schaue ich denn in der Bibel oder in diesem komplexen, dicken, großen Buch, wie komme ich denn zu einer Antwort? Und wie schön ist es dort, mit Menschen unterwegs sein zu können, die ebenso den Heiligen Geist haben, der ihnen Gedanken schenken kann, die einfach auch Bibelwissen mitbringen. Und da ist es dann immer, es ist immer mehr Wissen, als wenn ich nur alleine unterwegs bin. Menschen, die mit mir beten können, um so Fragen beantworten zu können, zu identifizieren zu können und gemeinsam zu einer Antwort zu kommen. Und dabei geht es ja nicht darum, dass wir uns irgendwie dann Verantwortung wegschieben wollen, sondern wir wollen mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sein. Und für mich ist es auch immer wieder so eine Motivation, Bibel zu lesen, weil ich gerne so eine Person für andere Menschen sein möchte. Und ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich viele Menschen in meinem Leben haben darf, von denen ich sagen darf, das sind Menschen, die sowas von mit Jesus unterwegs sind. Krass, wie gut, dass ich sie in meinem Leben habe. Erst heute Morgen hatte ich mir so ein bisschen Dankeskarten angeschaut in meinem Zimmer, was das Jahr über passiert ist. Und ich war einfach so tief berührt und dankbar für Menschen in meinem Leben, die Jesus auch folgen. Wie schön ist das? Und daher die Ermutigung, gemeinsam unterwegs zu sein, auch Mut zu haben, selber verletzlich zu werden, auch in den Fragen, die uns umtreiben. Und das letzte, C, für Christus. Klingt das, was ich da höre, nach Jesus? Lädt es mich ein, näher an Jesus zu sein? Stellt es Jesus und sein lebensrettendes Werk für uns Menschen in den Mittelpunkt? Und stellt es Jesu Liebe zu mir oder auch zu den Menschen um mich herum in den Fokus? Und dabei ist das Prüfen so wichtig, weil es ja nachher auch um Konsequenzen geht. Also wenn ich etwas höre, einen Impuls wahrnehme, dann hat das Konsequenzen, wenn ich ihm nachgehe. Es hat genauso auch Konsequenzen, wenn ich ihm nicht nachgehe. Und da wir in guter Art und Weise damit umgehen wollen, ist es so wichtig zu prüfen. Und das Schöne ist ja auch, dass wenn die Gedanken diesem Test durchfallen, dass wir sie getrost sein lassen dürfen. Dass wir manches auch einfach loslassen dürfen, nicht mehr mit uns herumtragen müssen, sondern auch Gott im Gebet sagen können: Gott, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich es geprüft, aber ich lasse es jetzt gehen, weil es scheint mir nicht im Einklang mit dir zu stehen. Und da steckt ja auch eine gewisse Entlastung drin. Und häufig ist es gar nicht irgendwie was Großes, was Dramatisches. Ich glaube, dass es viel häufiger um alltägliche Gewohnheiten von uns geht. Gerade um diese Gedankenmuster, die wir oft haben als Menschen, um diese Gedankenschleifen, aus denen wir so schlecht rauskommen. Und dass wir da anfangen dürfen zu prüfen und diese ständige Stimme in uns anfangen dürfen wahrzunehmen und diese Gedanken im Sinne Gottes auch gefangen zu nehmen und Jesus zu bringen, gerade da, wo sie sehr negativ sind. Und ich finde es so schön, wenn man dann merkt, wie sich das eigene Denken verändert, wenn da nicht mehr so viel Negatives drin ist, sondern mehr Positives, nicht mehr so viel Selbstkritik, so viel Selbstniedermachung, sondern dass am Ende darin steht, wie Gott ist, voller Gnade und Geduld, voller Wohlwollen, dass ich mir selbst so begegnen kann, auch voller Vergebung. Und wenn wir die Bibel lesen, die Bibel ist immer ein Buch der Neuanfänge. Und da, wo ich vielleicht versagt habe, diese innere Stimme mich nur niedermacht, kann ich sagen, hey, wir probieren es einfach nochmal, weil Gott ein Gott der Neuanfänge ist. Und so ist dieser prüfende Glaube eben ein Glauben, der immer und immer mehr in diese Heiligung Gottes kommt und die Freiheit, die er für uns vorsieht. Und ich glaube, ich hatte es vor 4 Wochen erzählt, dass ich bereits Mitte September angefragt wurde, ob ich denn schon wüsste, was ich an Weihnachten predigen sollte. Ich saß da gerade in meinem zu warmen Zimmer mit kurzen Hosen und T-Shirt an und es kam mir sehr absurd vor, mir jetzt schon Gedanken zu machen, was ich an Weihnachten predigen soll. Mittlerweile sind wir im November angekommen und es ist verrückt, dass schon November ist. Und in der Vorbereitung für heute hatte ich mir gedacht, dass das Jahr nun doch schneller zu Ende gehen wird, als wir denken. Was mich total überfordert, weil dieses Jahr einfach so furchtbar schnell zu Ende gegangen ist. Ich mir aber dachte, wie wäre es, wenn wir diese Jahreslosung, die am Anfang des Jahres immer so präsent ist und überall vorkommt, dann das Jahr über aber so ein bisschen absickert, wenn wir ihr doch am Ende des Jahres nochmal die Chance geben, um nochmal präsent zu werden. Wenn wir auch jetzt, bevor dann der stressige Advent kommt, einfach nochmal diesen Gedanken mitnehmen, was war dieses Jahr gut? Was möchte ich mit diesem Jahr, was möchte ich davon behalten? Oder gibt es einen Gedanken, der mich das Jahr immer und immer und immer wieder begleitet, vor dem ich mich aber irgendwie gedrückt habe, mich darum zu kümmern, diesen Gedanken zuzulassen oder mich diesem Gedanken zu stellen? Wie wäre es, wenn wir jetzt gegen Ende des Jahres anfangen, diesen Gedanken zu nehmen, ihn zu prüfen, den Mut haben, ihn mit anderen zu besprechen, um dann zu sehen, hey, gibt es etwas, das ich davon mit in das neue Jahr nehmen möchte? Oder lasse ich diesen Gedanken getrost einfach in 2025? Und ich möchte diese Predigt auch damit beenden, wie Paulus den Brief an die Thessalonicher beendet hat, in dem eben die Jahreslosung steht. Denn wo uns dieses Prüfen vielleicht auch überfordernd vorkommt, wo wir das vielleicht auch als sehr anstrengend empfinden, dass es ein sehr hoffnungsvolles Ende ist und ein Ende voller Mut und voller Zuversicht auf das Hören Gottes. Und Paulus beendet diesen Brief mit folgenden Worten: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Und ich finde das so schön. In unseren Gedanken des Prüfens ist Jesus treu. Und er wird dich und er wird mich ans Ziel bringen. Und was das für eine schöne Zusage ist, was für ein festes Fundament und eine hoffnungsvolle Zusage, auf die wir bauen dürfen, auf die wir prüfen dürfen und darin getrost wissen dürfen, Jesus ist an unserer Seite. Er leitet uns nicht in die Irre, sondern er wird es am Ende vollbringen. Wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr unterwegs sein könnt, lege ich es euch sehr ans Herz. Seid mutig, findet jemanden. Wir Menschen sind alles Menschen, die irgendwie gleich sind. Es gibt nichts, was verurteilend sein könnte an euch. Es gilt nur darum, mutig zu sein. Mutig zu sein, sich zu öffnen, Menschen und Gott gegenüber. Amen.